RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Information, Verwaltung, Beteiligung, Orientierung. Vieles ist heutzutage digital organisiert. Vieles soll es in Berlin noch werden. Das Ziel: Fortschritt und digitale Teilhabe für alle. Doch ganz so einfach ist das nicht, denn während die Digitalisierung das Leben für viele leichter macht, macht sie es für andere komplizierter. Formulare nur noch online, Informationen nur noch digital und plötzlich fühlt man sich ausgeschlossen statt mitgenommen. Digitale Teilhabe in der Stadt zwischen Anspruch, Praxis und Wirkung, das ist unser Thema heute im Forum Update Wissenschaft, eine Kooperation von RBB 24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Ich bin Jessica Wiener. Wie kann die Digitalisierung so gestaltet werden, dass wirklich alle davon profitieren, unabhängig von Alter, Herkunft und Einschränkungen? Wann schaffen digitale Angebote echte Mitbestimmung und wann vergrößern sie ungewollt die digitale Kluft? Wen erreichen sie, wen nicht? Und was braucht es über WLAN und Glasfaser hinaus, damit Teilhabe dauerhaft gelingen kann? Diese Fragen wollen wir heute diskutieren im Forum Update Wissenschaft und unsere Gäste auf dem Podium sind Frau Professorin Daniela Hensel von der HTW Berlin. Sie forscht dazu, wie Verwaltung und digitale Angebote verständlicher, nutzerzentrierter und teilhabeorientierter gestaltet werden können. Außerdem ist sie Partnerin bei der Agentur Why Do Birds und leitet dort die Service Design Unit. Frau Marie-Sophie Deuter, Leiterin des Berliner Willkommenszentrums, sie verbindet Integrationsarbeit mit digitaler Teilhabe. Und Herr Jakob Swening, Projektleiter von Digital Zebra, er bringt öffentlichen IT-Support für digitale Teilhabe direkt in Berlins Bibliotheken. Herzlich willkommen an Sie alle, schön, dass Sie da sind. Sie alle arbeiten an digitale Teilhabe, aber aus unterschiedlichen Richtungen. Frau Hensel, Sie schauen unter anderem aus Forschung und Lehre auf digitale Angebote. Wie ist Ihr Blick auf digitale Teilhabe und worauf achten Sie, wenn Sie digitale Systeme analysieren?
Vielleicht ist erstmal der allererste Blick darauf, wo sind Hürden und wo sind Muster für Hürden zu entdecken. Jetzt mal unabhängig von unterschiedlichen Benachteiligungen, die ich vielleicht als Bürgerin mitbringen könnte, ne? Also Bildung und soziale Herkunft und Co. Und wenn ich diese Projekte mir analysiere, dann versuche ich natürlich auch Betroffene mit dazuzunehmen. Ja, das heißt, der Blick von Menschen mit Sehbeeinträchtigungen zum Beispiel im öffentlichen Nahverkehr ist ein Projekt, an dem ich mit Kolleginnen gearbeitet habe. Das heißt, wir haben Menschen dabei beobachtet, wie sie öffentliche Services nutzen. Ja, oder auch das Thema Sensibilisierung. Wir versetzen Verwaltungsmitarbeitende in die Situation von Menschen mit Beeinträchtigungen und beobachten oder sie beobachten selbst, wie sie dann mit den Aufgaben interagieren und wo sie eben auch an totale Grenzen stoßen beim Ausprobieren. Ja, also wirklich der Versuch des Perspektivwechsels, um eine andere Position einnehmen zu können, das ist ja, mit dem man eigentlich starten sollte.
Frau Deuter, Sie leiten das Berliner Willkommenszentrum. Mit welchen Realitäten haben Sie es denn dort tagtäglich zu tun?
Ja, wir sind eine Beratungsstelle bei der Berliner Integrationsbeauftragten und wir unterstützen Menschen, die entweder neu in Berlin sind, aus einem anderen Land nach Berlin gekommen sind oder auch schon lange in Berlin leben, aber noch spezifische Beratungsbedarfe haben, weil sie zum Beispiel aufenthaltsrechtlich noch eine Sonderstellung haben, weil sie noch nicht den deutschen Pass haben. Das heißt, wir haben sehr unterschiedliche Menschen bei uns, von geflüchteten Menschen, Menschen aus der Ukraine bis hin zu hochqualifizierten Fachkräften, internationalen Studierenden, aber auch die Menschen, die eigentlich hier geboren sind, faktische Deutsche sind, aber seit 30 Jahren das mit der Einbürgerung leider nicht geklappt hat. Deswegen ist es sozusagen aus Blick des Willkommenszentrums wahrscheinlich schwierig, die klassischen Barrieren aufzuzeigen, weil da natürlich ganz viele verschiedene Zielgruppen zu uns kommen. Aber was wir beobachtet haben, insbesondere, und das ist ja auch ein bisschen das Thema heute, seit einigen Jahren zunehmend die Anträge in Berlin auch online verfügbar sind, also immer mehr Services auch online angeboten werden, dass es eine Verschiebung von Anfragen bei uns gab. Wir sind eigentlich sehr spezialisiert. Wir haben Volljuristinnen bei uns, die sind total fit im Aufenthaltsrecht und wir haben Sozialarbeiterinnen, die unterstützen bei sozialrechtlichen Problemen. Trotzdem hatten wir zunehmend Menschen bei uns, die eigentlich Probleme hatten, überhaupt erstmal herauszufinden, was ist überhaupt der erste Schritt? Welchen Antrag müssen Sie als Erste stellen? Welche Anlagen müssten Sie ausfüllen? Welche Unterlagen müssen Sie beibringen? Wo bekommen Sie die Unterlagen überhaupt her? Also das waren plötzlich ganz andere Fragen, die früher wahrscheinlich mit der Sachbearbeitung in den Behörden auch besprochen wurden und die sich dann verlagert haben zu uns in die Beratungsstelle. Und das sind nicht unbedingt Menschen, die jetzt digital gar nicht affin sind oder so, ne? Das fand ich auch nochmal interessant. Das sind teilweise eben auch Informatikstudierende, die aber trotzdem Probleme haben, bei der Berliner Ausländerbehörde einen Online-Antrag zu stellen. Und zwar nicht aus fehlendem Digitalverständnis. Und das hat uns bewogen, ein neues digitales Angebot alternierend zu unserem analogen Beratungsangebot anzubieten. Das ist jetzt ganz neu. Vor 4 Wochen, 5 Wochen sind wir mit dem digitalen Willkommenszentrum an den Start gegangen, was genau diese Brückenfunktion anbieten soll und Menschen, die eigentlich erstmal nur Navigation, Orientierung brauchen und ganz grob Fragen zum Verwaltungssystem in Berlin haben, dass diese Leute ein bisschen an die Hand genommen werden und zu den verschiedenen Themen des Ankommens wirklich aus ihrer Perspektive, deswegen der Begriff Perspektivwechsel, der war bei uns auch ganz groß geschrieben, aus ihrer Perspektive Guidance, eine Navigation erfahren.
Wir schauen auch gleich noch, wie das entwickelt wurde, was die Besonderheiten da sind. Zunächst noch der Blick auf Herr Svenning. Sie arbeiten dort, wo Menschen ganz praktisch nach Hilfe und Anleitung suchen, in Bibliotheken. Sind Bibliotheken heute zentrale Orte digitaler Teilhabe?
Das würde ich schon sagen mittlerweile. Also natürlich nicht alle Bibliotheken entwickeln sich natürlich auch in unterschiedlichen Tempi. Aber es ist schon so, dass die Bibliotheken natürlich seit 2000 Jahren so die Orte sind in der Gesellschaft, wo Menschen einen freien Zugang zu Informationen bekommen haben und wo sie auch neue Medienkompetenzen lernen konnten. Und das haben wir natürlich jetzt auch versucht für die Zeitalter der Digitalisierung nochmal im Hinblick auf diese Bedarfe aktuell zu machen mit einem neuen Digitalservice, wo alle Menschen, die ein digitales Problem haben, egal was für ein Problem im Endeffekt, dass sie dann einfach in die Bibliothek niedrigschwellig reinlaufen können und dort ihre Frage stellen, ohne Anmeldung, ohne Termin, auch zu den sehr guten Öffnungszeiten der Bibliotheken. Also man kann auch mal samstags kommen, auch mal gegen abends. Und unser Anspruch ist gar nicht so sehr, den Menschen zu digitalisieren, sondern es geht eigentlich nach wie vor darum, dass sie diesen freien Zugang zu Informationen haben, dass sie den freien Zugang zur Daseinsvorsorge bekommen. Und genau diesen Gerechtigkeitsaspekt, glaube ich, kommt bei vielen Menschen gut an, weil wir leben auch in einer Zeit, wo viele Menschen vielleicht das nicht so mögen, bevormundet zu werden oder dass man gleich damit konfrontiert ist, jetzt müssen sie eine Menge lernen oder jetzt müssen sie mithalten, sondern nee, sie sind ein Mensch und sie haben den Anspruch, diesen Zugang zu bekommen wie alle anderen. Und wir machen jetzt, ich glaube, 30.000 bis 40.000 Beratungen im Jahr. Und das wird immer mehr und es läuft viel über Mundpropaganda. Also jemand hat eine tolle Erfahrung gemacht, eine gute Beratung und läuft dann zur Nachbarin und sagt, ach Mensch, ich wurde so nett von Lena gegenüber in der Bibliothek geholfen, komm auch mal dazu. Und so langsam ist es sozusagen sehr groß geworden.
Nennen wir das Kind doch mal beim Namen, Digitalzebra heißt das. Das sieht ja dann, wenn ich richtig informiert bin, auch in den Bibliotheken ist das mit einem Zebra visuell dargestellt, dass man es halt auch findet. Und soweit ich weiß, ist der Gedanke dahinter gewesen, wie auf einem Zebrastreifen, dass man halt da Hilfe findet. Wenn Sie es jetzt nochmal ganz konkret machen, es ist als Angebot für wen gestartet?
Naja, das wollten wir erstmal herausfinden und das geht ja auch schon ein bisschen in die Richtung, was Frau Hensel schon gesagt hat. Also als wir da angefangen haben, ging es wirklich darum, diesen Zugang zur Daseinsvorsorge oder zu Bürgerdiensten zu ermöglichen. Aber ich wollte auch herausfinden, was brauchen die Berlinerinnen eigentlich digital. Und deswegen habe ich erstmal versucht, im Internet zu recherchieren. Ich habe irgendwie eine Statistik mir ausgedruckt. Ach, Führungszeugnisse, das ist das Ding oder was auch immer. Habe versucht, mir so Vorstellungen zu machen, aber so aus einer Verwaltungsperspektive. Was brauchen wir eigentlich in der Verwaltung, um besser klarzukommen, was wäre schön. Aber ich habe trotzdem dann einfach ein Pappschild gemacht, wo drauf stand Digitalberatung und habe mich dann in die Bibliothek hingesetzt. Und die erste Person, die dann zu mir kam, war eine wohnungslose Person, die in der Bibliothek eine Webseite als Weihnachtsmann gebaut hat, also quasi eine Webseite, wo er als Weihnachtsmann zu sehen war, weil er die Idee hatte, sich aus der Wohnungslosigkeit zu helfen, indem er sich für die Berliner Malls so Weihnachten als inklusiver Weihnachtsmann sozusagen anbieten könnte. Und er hat sogar weitergedacht und überlegt, überlegt, es gibt viele Muslime in Berlin, die kein Weihnachten feiern, und dann hat er weiter runtergescrollt und plötzlich war er dann auch als Gandalf von Herr der Ringe zu sehen. Ich war irgendwie völlig paff. Ich habe gedacht, mein Gott, hier sitzt eine wohnungslose Person und baut Webseiten in der Bibliothek. Da ist eigentlich sehr viel Spannendes los hier und vielleicht muss ich auch meine, sag ich mal, Vorurteile oder meine Vorstellung davon, was eigentlich die Berlinerinnen brauchen, erstmal überdenken. Und daraus ist quasi dann nicht mehr so den Zugang zur Daseinsvorsorge nur geworden, sondern wirklich eine öffentliche Digitalberatung für alle Menschen, für alle ihr Anliegen.
Man kann es, wenn ich es richtig verstanden habe, gar nicht über einen Kamm scheren, dass es halt eine bestimmte Gruppe ist, die zu Ihnen zu der Beratung kommt, sondern dass es eben sehr divers ist, die Anfragen und auch die Probleme.
Also die Menschen, die von digitalen Barrieren betroffen sind oder sozusagen auch digital vulnerabel sein können, sind sehr unterschiedliche Zielgruppen. Wir haben viele ältere Menschen bei uns. Ich glaube, 55% der Nutzerinnen sind älter als 65. Aber die Nutzerinnen werden im Durchschnitt immer jünger. Und wir haben auch andere Menschen, die zum Beispiel gering literalisiert sind. Die werden durch die Digitalisierung auch mit der Sprache allein gelassen, mit dem Beamtendeutsch. Wir haben Menschen, die von Armut betroffen sind und einfach gar keine Geräte zu Hause haben. Wir haben Menschen mit einer Sehbehinderung oder mit anderen Behinderungen. Zum Beispiel, wenn man einen Tremor hat oder zittert. Und alles ist heutzutage mit einem Smartphone und mit einem Touchscreen. Das ist wahnsinnig schwierig, die zu bedienen. Es gibt eigentlich sehr, sehr viele Gründe. Und auch gerade Menschen mit einer Fluchtgeschichte oder mit einem Migrationshintergrund, die sind manchmal digital fitter als ich, so, aber sie werden auch manchmal durch die Digitalisierung mit der Sprache allein gelassen oder mit bestimmten Herausforderungen. Auch sie brauchen echte Menschen und, sag ich mal, manchmal auch natürliche Intelligenz, die man in den Bezirken vor Ort ansprechen kann.
Da hat man jetzt ein paar Beispiele für Beeinträchtigungen eben gehört, an die man im ersten Moment vielleicht nicht denkt, die aber eben zum gleichen Resultat führen, dass man dann überfordert ist vielleicht. Die Frage an dieser Stelle: An welchen Stellen, kann man das so generalisieren, sind digitale Angebote noch nicht genug auf die Menschen abgestimmt oder ist das ein generelles Problem?
Also was wir ganz stark bei unserer Zielgruppe beobachten, ist, dass die Überführung von analogen Anträgen in digitale Anträge häufig nicht damit einhergeht, dass in irgendeiner Weise mehr Erklärung oder Einordnung passiert, sondern es wird halt wirklich das Antragsformular, was früher als Ausdruck ausgegeben wurde, wird dann eben digitalisiert. Und das führt dazu, dass all das, was früher in der Behörde mit der Sachbearbeiterin passiert ist, das ganze Drumherum-Wissen, das Systemwissen, das Hintergrundwissen, dass das plötzlich wegfällt. Und unser Versuch ist mit dem digitalen Willkommenszentrum ist gar nicht so sehr Digitalwissen zu vermitteln, sondern eigentlich Systemwissen zu vermitteln. Und zu erklären, okay, warum brauchst du an bestimmten Stellen diesen Antrag und warum vielleicht aber manchmal auch den Antrag bei der anderen Behörde? Und das ist etwas, das, wenn ich einfach nur sozusagen eine Online-Maske eines Antrages ausfülle, mir ja niemand sagt. Das heißt, diese Navigation, das Systemwissen, das ist etwas, was auf jeden Fall ausbaufähig ist und wo es nicht allein reicht, Services 1:1 ins Digitale zu überführen.
Was Sie jetzt beschrieben haben, Frau Deuter, das klingt so ein bisschen so, als würde durch die Digitalisierung, also wenn das Analoge 1:1 ins Digitale übergeführt wird, der zwischenmenschliche Kit oder das Flurgespräch fehlen sozusagen, wo dann eben dieses System erklärt wird. Ich will darauf hinaus auch, dass Sie das digitale Willkommenszentrum gemeinsam eben mit Nutzenden entwickelt haben, was Sie als sehr wichtig beschrieben haben und Frau Hensel hat ja auch schon in diese Richtung argumentiert. Was hat sich dadurch konkret verändert durch diese Beteiligung?
Ich glaube, es geht gar nicht ohne, weil unser Ziel, die Fragen, die sozusagen offen bleiben bei den digitalen Anträgen, wirklich erstmal zu identifizieren, die Knackpunkte rauszufinden, dafür brauchen wir die Menschen, die mit diesen Services im Alltag auch klarkommen müssen. Egal wie gut gemeint ich mich zum Beispiel als Person hinsetze und versuche, den Antrag auf WBS zu beschreiben, werde ich es nie schaffen, wirklich raus aus meiner Verwaltungslogik zu gehen. Weil ich bin eine Person, ne, arbeite seit 8 Jahren in der Verwaltung, bin in Deutschland sozialisiert und aufgewachsen und gehe deswegen mit ganz anderen Vorwissen automatisch an diese Thematiken ran. Und was wir deswegen gemacht haben, ist, dass wir die Zielgruppe der NeuberlinerInnen in jeden Prozessschritt der Entwicklung des digitalen Willkommenszentrums ganz eng eingebunden haben. Das fing an mit einer großen Online-Umfrage, wo wir erstmal versucht haben, quantitativ rauszufinden, wo sind eigentlich gerade die Knackpunkte, welche Anträge sind besonders schwierig, welche Schritte beim Ankommen haben besonders große Fragezeichen erstmal hinterlassen bei den Menschen. Wo sind vielleicht auch Prozesse gescheitert, abgebrochen? Und das haben wir dann in dem nächsten Schritt qualitativ durch eine Testgruppe, Fokusgruppe nochmal vertieft uns angeguckt. Durch die qualitative Befragung haben wir dann schon mal grob Themen herausgefunden, die wir nochmal angehen müssen im digitalen Willkommenszentrum, die wir nochmal anders erklären müssen. Wir hatten da zum Beispiel eine Person, die war gerade selber dabei, eine Ausbildung zu machen. Und mit der haben wir dann für die inhaltliche Seite zum Thema Ausbildung geguckt, was waren damals die Fragen, an welchen Schritten bist du gescheitert? Er hat zum Beispiel erzählt, das Thema Anerkennung von einem ausländischen Schulabschluss ist super schwierig in Berlin. Das ist vielleicht was, was man auf einer allgemeinen Infoseite Ausbildung, deutsches Ausbildungssystem jetzt nicht unbedingt erwarten würde. Das ist aber was, was unsere Zielgruppe total dringend braucht. Oder auch das Thema, welches Deutschniveau brauche ich für eine Ausbildung? Und so sind wir dann eben erstmal einen Schritt weitergegangen und haben geguckt, okay, welche Themen müssen wir uns genauer angucken und haben dann nochmal eine andere Zielgruppe eingebunden, und zwar Beratungsstellen, auch ganz wichtige MultiplikatorInnen, und haben zusammen mit den Beratungsstellen dann versucht, diese ganzen Fragen zu beantworten und haben das dann natürlich mit der Fachebene in der Verwaltung nochmal abgestimmt und geguckt, dass wir das auch alles aktuell rechtlich korrekt haben, und haben dann in einem letzten Schritt unsere Testgruppe wieder unsere Texte vorgelegt, und die sind da mit dem Rotstift rangegangen und haben nochmal ordentlich die Sachen auseinandergenommen und gesagt, das ist nicht verständlich. Hier setzt ihr einen Begriff voraus, der eigentlich erklärungsbedürftig ist. Hier fehlt mir eine Information. Genau, also das war sozusagen ein sehr engmaschiges Einbeziehen, was aber total fruchtbar war.
Diese Form der Einbindung, die Sie jetzt beschrieben haben, die klingt recht extensiv. Frau Hensel, würden Sie sagen, das ist der Schlüssel für eine gelingende digitale Teilhabe?
Also ich staune hier, weil das ist natürlich absolut vorbildlich, wie das gemacht wurde, ne? Dass man eben erstmal versucht, sich einen ganz groben Überblick zu schaffen, indem man eben so eine quantitative Studie macht, um erstmal vielleicht zu gucken, wo könnten wir denn hier weiter graben, wo sind hier die Problemfelder, um dann auch in einer qualitativen Vorgehensweise genauer nochmal hinzuschauen, wo sind eigentlich die Hürden. Und diese Muster, die man dann bei euch eben entdeckt hat in der Behörde, das ist dann die, an denen man eben weiterarbeiten kann. Und ich glaube, es gibt da wenig Alternativen dazu. Wenn man das wirklich ernst nimmt, dass Services von öffentlichen Institutionen wirklich zugänglich sind für Menschen mit unterschiedlichsten Bedürfnissen. Jetzt ist dann immer die Frage, die mich da erreicht, ja, wie viele Leute müssen wir denn fragen? Weil das ist natürlich auch ein unglaubliches Ressourcenthema. Und es ist ein Kulturthema und ein Führungsthema, weil das bedeutet ja, irgendjemand muss sagen, genau diesen Weg gehen wir. Wir nehmen die Ressourcen, weil es uns wichtig ist, dass wir einen Überblick bekommen über Bedürfnisse unterschiedlicher Menschen. Und das ist alles andere als selbstverständlich. Leider seid ihr da noch ein Ausnahmeamt, dass das sich vorgenommen hat. Ich wünschte mir, dass viele so arbeiten würden. Heutzutage muss man es auch nicht mehr von Grund auf erklären, darüber freue ich mich. Aber dennoch müssen viele Verwaltungsmitarbeitende, die überzeugt davon sind, dass es wichtig ist, so grundsätzlich sich in ihre Zielgruppen hineinzuversetzen, die müssen das oft noch sehr erklären und dafür werben. Mhm. Das ist leider so.
Wegen eben der Kultur, was Sie gerade erwähnt haben, und der Ressourcennutzung, oder woran liegt das?
Ja, klar, Personalressourcen sind natürlich eine Sache. Ne? Wir leben in einem Land, wo viele Verwaltungsmitarbeitende bis oben hin zu sind mit Arbeit. Und wir dann auch sehen, dass sich viele Verwaltungsleistungen in den Terminen nach hinten verschieben, weil sie gar nicht mehr mit der Arbeit zurande kommen. Also das ist ein großes Thema, das ich immer als Argument natürlich auch mitbekomme. Dann braucht es natürlich auch die Einsicht, dass es einen Unterschied macht. Und ich glaube, damit tun wir uns gerade noch ein bisschen schwer. Wir haben noch nicht so richtig viele Studien gemacht, was Wirkungsunterschiede angeht. Und das ist etwas, was viele Verantwortliche heute noch sich wünschen. Das kann ich auch ein Stück weit nachvollziehen. Aber diese Studien sind aufwendig und müssen finanziert werden. Und da steht jetzt keine Schlange vor meiner Tür an der Hochschule, die sagt, Frau Hensel, könnten Sie nicht mal so eine Studie machen? Wir würden gerne die Wirkung von solchem Vorgehen auch wirklich mal schwarz auf weiß stehen haben. Das haben wir nicht. Und Führungskräfte sind eben auch Vermeider von Fehlern und Unruhe in ihrer Verwaltung. Denn so ein Prozess bedeutet, dass Fragen aufgeworfen werden, die vielleicht nicht aufgeworfen werden sollen, weil man vielleicht sieht, dass in der Vergangenheit Dinge nicht gut liefen. Und solange man sich aber diesen Fehlern oder diesen Herausforderungen innerbehördlicher Art nicht stellen will, ist man natürlich auch weniger bereit, sich, ich sage es jetzt einfach mal, in die Karten gucken zu lassen. Und das tut so ein Prozess. Er tut weh. Und man berichtet immer wieder davon, dass Mitarbeitende eine unheimliche Motivation aus solchen Prozessen sehen, weil sie auf einmal interagieren mit Fokusgruppen, mit Menschen, die wirkliche Nutzenden sind, die interessiert daran sind, Verbesserungen einzubringen, gehen hochmotiviert daraus aus diesem Prozess und merken, die Veränderungen, die daraus aber resultieren müssten, die lassen sich oft nur gegen härteste Widerstände umsetzen, weil andere Abteilungen nicht involviert wurden. Und das frustriert die Menschen dann manchmal so sehr, dass damit natürlich auch Führungskräfte umgehen müssen mit diesem Erwartungsmanagement.
Frau Deuter, was glauben Sie denn, wie viel Beteiligung im Verwaltungsalltag realistisch ist? Glauben Sie, dass das Vorgehen nur projektbezogen sein kann oder ist es auch dauerhaft umsetzbar eben für andere Bereiche?
Also ich glaube, in der Tiefe, in der wir das gemacht haben, ist es wahrscheinlich nicht in der Fläche umsetzbar, aber wir waren ja auch lernend. Ne? Wir haben sozusagen Sachen ausprobiert, Sachen wieder verworfen, haben sehr iterativ gearbeitet und haben jetzt am Ende einen Redaktionsworkflow, wie wir das nennen intern, also wenn wir neue Inhalte erstellen, haben wir jetzt mittlerweile ganz am Ende einen Ablauf, wie es sozusagen idealtypisch laufen soll. Und der wiederum ist, glaube ich, durchaus in die Fläche übertragbar. Zumindest bei den Anliegen, ich nenne es mal bei den Informationsseiten oder auch bei den Online-Anträgen, die eine besonders große Relevanz für die Zielgruppe haben. Im Verhältnis dazu, was man sich später auch spart an Arbeitszeit, ist es gar nicht so aufwendig, wenn man eine neue Seite online stellen will, da einmal sich Feedback einzuholen. Es tut vielleicht eher ein bisschen weh, weil dann die ein oder anderen Sachen nochmal neu gemacht werden müssen. Aber es einmal sozusagen richtig zu machen und dafür dann sich zu sparen, dass man vielleicht viele hunderte von Nachfragen sonst bekommt. Deswegen bin ich da eher die Vertreterin dessen, dass man diesen Extraschritt einmal geht, der zeitlich auch gar nicht so ins Gewicht schlägt. Es ist eher die Frage, wie kommt man an die Zielgruppe? Und da habe ich schon das Gefühl, da sind die Verwaltungen teilweise sehr interessiert.
Ein Work in Progress könnte man es nennen wahrscheinlich. Ich will noch einmal einen Schritt zurück wagen und vielleicht noch mal eine Definition kurz von digitaler Teilhabe haben. Ich weiß gar nicht, ob das so klar ist. Herr Svening, wann ist denn jemand aus Ihrer Sicht digital teilhabend und wann nicht?
Naja, es fängt an bei der Grundversorgung. Also Menschen, die nicht mehr ihren Facharzttermin hinbekommen oder nicht versorgt werden, weil sie entweder am Telefon 3 Tage lang in der Warteschleife sitzen oder jetzt digital quasi irgendwie auf Doktorlib machen müssen und vielleicht auch gegen ihren Willen Daten abgeben, die sie nicht abgeben wollen. Bis hin zu einer Frau, die zum Beispiel zu uns kam und hat gesagt, sie will gern für den BVV kandidieren. Und sie hat gesehen, all die anderen jüngere Kandidatinnen, die hatten alle so einen QR-Code auf dem Flyer, aber sie nicht und sie wüsste nicht, wie das ginge und jetzt ist sie doch benachteiligt und sie müsste da auch sowas haben. Und dann hat man halt erklärt, wie man so einen Flyer für den BVV mit einem eigenen QR-Code macht. Also es ist politische, demokratische, gesellschaftliche, kulturelle Teilhabe, die damit auch einhergeht. Aber es kann wirklich dann auch für Menschen, die dann wirklich auch vulnerabel sind, ganz schwierige Konsequenzen haben natürlich, wenn man ärztlich nicht versorgt wird. Wenn man im Alltag es auch nicht schafft, bestimmte Anträge rechtzeitig zu stellen, man hat finanzielle Verluste und so weiter. Also es wäre so in einem Satz, finde ich, unterzubringen, sondern das ist eher so ein Spektrum von Teilhabe, den man da aufzeigen kann und im Endeffekt heutzutage das ganze Leben mit einbezieht in unserer Gesellschaft.
Es wird ja auch gern von Onlinern und Offlinern gesprochen. Sie sagen, so einfach ist es halt nicht. Was übersehen wir denn damit?
Naja, das ist halt zum Teil in der Forschung jetzt nicht mehr so binär wie früher, aber in der öffentlichen Debatte immer noch sehr stark so aufgezogen, dass es gibt diejenigen, die sind damit sozusagen geboren und die können alles. Und dann gibt es diejenigen, die haben es noch nie so gehabt und sie sind Offliner und waren noch nie im Internet. So. Und das sind die Vorstellungen. Und dann ganz grob gesagt, irgendwann sterben dann die Leute aus, die nie im Internet waren. Und dann gibt es nur noch die, die damit geboren wurden und dann ist alles fein. So. Das ist, könnte nicht weiter davon sein, was wir tatsächlich täglich erfahren. Also auch bei zum Beispiel, wenn ich eine ältere Person bin, wenn ich jetzt schon eine E-Mail habe und diese E-Mail lange gerne genutzt habe, aber ich habe die vor 15 Jahren angelegt und jetzt soll ich nochmal eine E-Mail anlegen. In der Statistik bin ich ein Mensch mit einer digitalen Identität, aber jetzt muss ich plötzlich beweisen, dass ich kein Roboter bin, ich muss 2-Stufen-Verifikation machen, ich muss unbedingt ein Smartphone dabei haben und ich muss mich auch irgendwelchen langen allgemeinen Geschäftsbedingungen durchlesen, die ich auch nicht mehr noch so von der Sprache her, von der Technik her so nachvollziehe. Es ist ein ständiger Druck und da müssen alle mithalten und wir werden alle dann in die Situation kommen oder sind, ich bin zum Teil auch schon in der Situation, dass ich manche Sachen einfach nicht mehr checke. So. Und das wird eine Daueraufgabe sein und deswegen ist es aus meiner Sicht auch so wichtig, dass natürlich geforscht wird, dass die digitale Angebote besser werden und dass wir sozusagen auch immer noch diese Menschen reale Ansprechpersonen haben, die das vermitteln können als gesellschaftlicher Prozess.
Digitale Teilhabe in der Stadt zwischen Anspruch, Praxis und Wirkung, das ist unser Thema heute im Forum Update Wissenschaft, eine Kooperation von RBB24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Ich bin Jessica Wiener und auf dem Podium sind Frau Professorin Daniela Hensel von der HTW Berlin, Frau Marie-Sophie Deuter vom Berliner Willkommenszentrum und Herr Jakob Sweining vom Projekt Digital Zebra. Wir haben jetzt viel über Menschen gesprochen, die digitale Angebote nutzen wollen, aber dabei auf Schwierigkeiten stoßen. Was ist aber eigentlich mit denen, die digitale Angebote bewusst meiden? Frau Hensel, Sie haben gesagt, dass wir wirklich erstaunlich wenig über diese Gruppe wissen. Was fehlt denn da in der Forschung?
Also eine Studie von 2024 geht von einer digitalen Lücke aus von 31% ungefähr. Wir sind in Berlin ein bisschen besser, 28%, aber es sind immer noch fast jede dritte Person steckt in dieser digitalen Lücke. Und da geht es genau eben darum, wer ist denn in der digitalen Lücke? Und wie Herr Sweining schon gesagt hat, ist nicht einfach nur 0 oder 1. Ne? Es ist nicht einfach so, dass es alte Menschen sind, die vielleicht Ü 80 sind und junge Menschen, die das sehr gut hinbekommen, sondern die Motivation, digitale Angebote anzunehmen oder nicht anzunehmen, sind sehr unterschiedlich. Und dann unterscheidet man zum Beispiel zwischen Menschen, die grundsätzlich in der Opposition sind zu digitalen Services. Die sagen, grundsätzlich mache ich das einfach nicht, weil ich die Erwartungshaltung habe, dass ein Staat mir analogen Service ermöglichen muss. Dann habe ich diejenigen, die tatsächlich eher Angst haben, Fehler zu machen. Ja, also das ist eher so ein, auch so ein mangelndes digitales Selbstbewusstsein. Vielleicht wäre es gar nicht so schwer, aber sie trauen es sich erstmal nicht zu. Und dann gibt es diese sogenannten Aufschieber, die sagen, na, diese Krankenkassen-App, wo ich mir meine Haut scannen kann, die bietet mir jetzt meine Krankenkasse an. Ich mache das nächste Woche. Ja, und dann macht man es halt einfach dann doch nicht. Und das sind nur 3 von möglichen Motivationen. Und ich glaube, dass es sehr viel mehr davon gibt, Dienste nicht anzunehmen. Und es ist unglaublich wichtig, diese Motive zu kennen oder diese nicht vorhandene Motivation, das zu tun, weil wir dann viel besser in der Kommunikation wären oder in Maßnahmenentwicklung. Wie bringen wir denn Menschen über die Hürden, die sie haben? Wenn wir immer nur davon von alten Menschen sprechen, die es einfach nicht mehr checken, ich sage es mal so ganz salopp, dann werden wir keine Lösungen entwickeln können, die das überwinden kann. Und dieser detaillierte Blick auf diese Nichtnutzung, die hat in dem Maße noch nicht stattgefunden, wie wir es eigentlich bräuchten.
Also da gibt es noch viel zu erforschen. Ja, Herr Sweining, Sie wollen was sagen? Gerne.
Ja, ich würde sagen, also das ist auch, was mir so aufgefallen ist. Es wird natürlich viel über Design gesprochen und das ist ein wichtiger Faktor. Aber es gibt auch immer eine Kommunikation, die das begleitet. Und sozusagen, du hast ja auch über Sprache gesprochen im Hinblick auf euer Portal sozusagen. Und wir merken das ja auch. Also wenn sowas wie eine EPA entwickelt wird, dann gehört eine ganze Menge dazu, also die elektronische Patientenakte. Es gehört zum Beispiel, wenn ein Minister rausgeht und sagt, die EPA ist 100% sicher, so eine Aussage tätigt. Und dann 3 Tage später wird sie vom Chaos Computer Club komplett gehackt. So. Dann kriegen die Menschen das mit. So. Wenn Menschen einen Brief bekommen, wo dann steht, die elektronische Patientenakte ist da, sie können hier ihre Daten selber verwalten. So. Es ist ein relativ unauffälliger Satz vielleicht für jemanden, der nicht vielleicht direkt betroffen ist oder chronisch krank ist und ständig in verschiedenen Krankenhäusern unter großer Belastung. Aber ganz viele von unseren Nutzerinnen kriegen dann Angst bei so einem Satz. Was bedeutet das jetzt? Ich habe das Ding noch nie gesehen. Ich bin krank. Ich habe vielleicht Krebs erkrankt. Und jetzt muss ich irgendwas verwalten. Was bedeutet das? Habe ich jetzt Verantwortung, irgendwie Einträge zu machen? Und dann kommen sie dann auch zu uns. Das war eigentlich ein Brief. Das hat zunächst nicht mit der App zu tun. Und darüber hinaus gibt es auch Menschen, die haben es früher probiert. Also Menschen, die sagen, ich habe schon beim Bund ID-Ausweis-App probiert. Dann gab es aber Ausweis-App 2. Dann hieß es, wir sollten unbedingt nicht mehr Ausweis-App nutzen, sondern Ausweis-App 2. Dann wurde aber Ausweis-App 2 zur Ausweis-App. Und dann gab es in dem Ausweis-App eine Möglichkeit zu checken, ob ich meine Chip aktiviert habe, nicht aktiviert habe, die ist aktiviert. Also da haben die Menschen, die haben sich irgendwann in diesem Prozess schon mal damit beschäftigen. Und diese Verweigerungshaltung manchmal kommt aus so einem, oh Gott, das habe ich schon zweimal probiert, nee, ich bin damit durch und so. Und dann nochmal zu sagen, nee, da gibt es jetzt wirklich Möglichkeiten, es hat sich verändert. Man kann jetzt nicht nur eine Sache damit machen, sondern eigentlich eine ganze Menge. Komm, ein letztes Mal, schauen wir das nochmal an, Sie werden staunen, das läuft jetzt besser. So, ne? Also auch diesen Prozess zu begleiten, gerade im Hinblick auf die Digitalisierung in Deutschland, glaube ich, ist auch wichtig im Blick zu behalten.
Kommen Sie da manchmal eigentlich auch in die Position, dass Sie sagen, ich kann es auch verstehen, wenn ihr alle keinen Bock mehr habt?
Ja, aber das ist ja das Schöne an den Bibliotheken. Unser Auftrag ist ja, den Menschen einen freien Zugang zu Informationen zu ermöglichen. Wir sind ja originär nicht da, um die Menschen irgendwie zu verwalten, sondern sie kommen hin, die haben eine Frage, sie wollen Informationen und wir versuchen nach bester Möglichkeit, ihnen die Informationen zu geben, die sie gerne haben wollen. Und dann kann man auch ruhig dann sagen, ja, das ist nervig oder das funktioniert nicht oder denken wir mal darüber nach, wie das anders sein könnte und so weiter. Also es ist halt ein bisschen so eine andere Gesprächssituation. Und natürlich kann man dafür Verständnis haben, aber genau, man kann auch immer verschiedene Perspektiven, also wir haben Lotsinnen, die sind geschult, zum Beispiel durch die Berliner Polizei, aber auch durch den Chaos Computer Club. So. Und dann, wenn die Leute dann eine Frage haben, was passiert mit meinen Daten, ist das in Ordnung, dann kann ich jetzt sagen, naja, ich kann jetzt sagen, was die Berliner Polizei sagen würde, aber die Kritikerinnen aus der Zivilgesellschaft haben vielleicht eine andere Meinung. So. Das ist einfach unser Auftrag, Menschen so breit wie möglich Informationen bereitzustellen und da muss es auch Raum geben für diese Frust. Das, glaube ich, ist auch förderlich langfristig, dass das einen Raum hat.
Frau Hensel?
Was ich an dem Ansatz der digitalen Zebras so unglaublich clever finde, ist, dass ihr an keiner Stelle euren BürgerInnen, die da kommen, das Gefühl gibt, das ist jetzt eine richtig doofe Frage. Und ich glaube, das Thema Scham spielt da eben eine enorm große Rolle. Also jemanden zu gestehen, ich kann das nicht, ich verstehe es nicht. QR-Code, meine Welt ist vollgepflastert mit QR-Codes, es kann doch nicht sein, dass ich das nicht hinkriege. Und da habt ihr, glaube ich, einen guten Weg gefunden und ich glaube, deswegen verbreitet sich eure Botschaft auch so gut, weil die Leute sagen, du wirst da nicht bewertet mit deiner Frage. Und ich glaube, diesen Zustand herzustellen, also wertfrei irgendwo hingehen zu können, es ist keine Frage zu doof. Ich glaube, das ist ein totaler Exportschlager. Den bräuchten wir eigentlich noch in viel mehr anderen Beratungsstellen, um diese Hemmschwelle einfach abzubauen und Vertrauen in digitale Lösungen nach und nach aufzubauen.
Und wenn man diese einfachen, in Anführungszeichen, Fragen bekommt, wie diese kleine Glöckchen ist rot und es müsste eigentlich blau sein, ne, irgendwie, dann bin ich erst in erster Linie nervös, wenn ich da sitze, weil ich denke, oh mein Gott, jetzt habe ich mich hier hingesetzt, ich habe so ein großes Schild, Digitalberatung, was, wenn ich es auch nicht weiß, wie man dieses Glöckchen da irgendwie blau macht oder sowas. Und da passieren ja dann ganz wunderbare Sachen manchmal, wo dann, das habe ich auch zum Beispiel eine Nutzerin gehabt, da ging es tatsächlich um nur so ein kleines Symbol und ich habe immer mehr geschwitzt, ich war immer nervöser, ich habe das Gefühl, ich muss es ja können, ich habe ja den Stuhl und das Schild und so weiter. Und irgendwann hat sie den Geduld mit mir verloren und hat mir einfach das Handy aus dem Hand gerissen und gesagt, jetzt mache ich es mal so. Ne? Und dann hat sie irgendwie, und dann haben wir hin und her und am Ende haben wir ganz vergessen, dass es eigentlich eine Beratungssituation war und dann haben wir so gefeiert, wenn wir also nach 20 Minuten dieses Glöckchen dann endlich mal blau wurde. So. Das kann auch mal vorkommen und ich finde, das darf auch sein. Und ich glaube, daher kommt auch diese Wertschätzung von beiden Seiten zustande.
Also da wird dann im Endeffekt so ein Empowerment-Moment daraus, in dem man zusammen das versucht zu begehen. Ich will nochmal das Gefühl der Scham aufgreifen. Glauben Sie, Frau Hensel, dass auch schon in Gestaltung von Angeboten das inhärent sein kann, dass der Nutzer eventuell auf die Seite der Scham sozusagen rutscht?
Ich glaube, dieses Thema ist auch noch viel zu wenig beleuchtet wurde, weil wir eigentlich davon ausgehen, dass Scham okay ist. Aber wenn man mal überlegt, wie müsste denn eigentlich schambefreite Dienstleistung aussehen, dann fängt das natürlich mit der Sprache an. Wenn ich eine Sprache vor mir habe, die mit Fachbegriffen arbeitet, dann fühle ich mich erstmal ausgegrenzt und ich könnte mich schämen, dass ich das nicht verstehe, was ja angeblich so viele andere auch verstehen. Auch der Umgang mit Fehlern ist zum Beispiel auch sehr schambehaftet, ne? Wenn ich mich verklicke oder wenn ich eine Angabe nicht richtig gemacht habe. Auf welche wertschätzende Art und Weise kann ich denn jemandem erklären, huch, ups, das war nicht so, wie wir es geplant haben, aber interessant auch für uns, wir lernen daraus, es war offensichtlich missverständlich und nicht immer die Fehler- und Schuldfrage auf der Seite des Anwendenden zu haben. Ich glaube, das würde schon viel helfen und ich finde, es gibt auch mittlerweile Services, die da sehr sensibel mit umgehen mit dem Thema und auch schambefreite, wertschätzende Kommunikation, auch in Konfliktfällen übrigens.
Das klingt alles nach einem Ideal, auch zwischenmenschlich, ja, muss man ja sagen. Also eigentlich geht es ja darum, dass man miteinander ist und halt alle mitnimmt auf dem Weg, den man halt gehen möchte. Trotzdem klingt das auch ein bisschen idealistisch, möchte ich fast sagen, weil wie bekommt man das denn hin? Wie bekommt man denn das in das System herein, dass eben Fehler zugegeben werden, dass eben, Frau Deuter, bitte, Sie dürfen natürlich sofort was dazu sagen.
Also ich mache wieder die Brücke auf, die ich heute schon ein paar Mal aufgemacht habe, zwischen was früher sozusagen ich und meine Sachbearbeiterin, nennen wir sie Frau Krüger, um sie mal ein bisschen bildlicher zu haben, ist jetzt plötzlich nur noch ich und mein Smartphone zu Hause auf dem Sofa. Und wir haben eben über Scham gesprochen, aber wir haben auch kurz über Vertrauen gesprochen. Und dieser Vertrauen in den digitalen Service und vielleicht das Grundvertrauen, dass Fehler okay sind, das hat sich durch die Digitalisierung der Anträge einfach nur so, hat sich das sozusagen verlagert. Weil gerade wenn in sehr existenziellen Anliegen, wenn es vielleicht nicht darum geht, ich will was bei einem Online-Versanddienst bestellen, sondern ich will einen für mich existenziellen Antrag zum Beispiel auf Bürgergeld einreichen oder ich möchte eine Einbürgerung beantragen. Das sind existenzielle Fragen. Da ist man plötzlich viel aufgeregter. Man ist auch viel unsicherer und verliert das digitale Selbstvertrauen. Und Ihre Frage war gerade, wie kann man sozusagen den Umgang damit auch finden in den Services? Und was ich zum Beispiel total wertvoll fände, ist, wenn man analog zu früher, wo vielleicht klar ist, okay, ich habe die Sachbearbeiterin Frau Krüger und die geht mit mir nicht nur durch den Antrag, sondern die ruft mich auch später an, wenn ich irgendwas falsch ausgefüllt habe. Und dann kann ich bei Frau Krüger auch meine neuen Unterlagen nochmal nachreichen. Das ist ja sozusagen das, wo wir herkommen. Und jetzt ist es wie eine Blackbox. Man schickt es irgendwie zu Hause auf dem Sofa ab und denkt, um Gottes Willen, was ist, wenn ich jetzt irgendwas falsch gemacht habe? Warum dann nicht zum Beispiel ein kleines Infokästchen? Sollten noch Anlagen fehlen oder sollten Fehler auffallen, werden wir uns umgehend bei Ihnen melden. Das ist sowas Kleines, aber das nimmt den Leuten das Gefühl der Endgültigkeit. Weil sie sind alleine zu Hause und denken, sie haben sozusagen jetzt oder nie die Chance, diesen Antrag richtig auszufüllen. Und Frau Krüger ist nicht da, um mir zu helfen. Deswegen, genau, einfach kurzen Hinweis, es ist nicht endgültig, man kann auch später noch Sachen bereinigen. Das wäre, glaube ich, schon mal was super Hilfreiches.
Also das ist dann schon auch ein Punkt der Gestaltung, oder?
Ja, definitiv an diesen Stellen eben dieses Bedürfnis zu erkennen, dass es einen Unterschied macht, wenn ich diesen Hinweis gebe. Das bekommt man nicht hin ohne intensive Auseinandersetzung mit der potenziellen Zielgruppe. Da muss man wirklich auch genau hingucken, da muss man auch Lust haben, sowas zu entdecken. Ich glaube, es geht ohne einen gewissen Forschergeist eigentlich nicht, genau solche Erkenntnisse auch zutage zu fördern.
Ja, Herr Svenning.
Es braucht dann vielleicht auch eine andere Kultur, wie Frau Hintel auch angesprochen hat. Und für mich eine der schönsten Beispiele war tatsächlich, als wir uns haben schulen lassen von blinden Menschen, Menschen mit einer Sehbehinderung, wie man eine gute Digitalberatung macht. Und dann kam keine einzige Person mit einer Sehbehinderung oder Person, die blind war. Und wir haben uns die ganze Zeit gewundert. Wir sind da wunderbar geschult. Wir haben es über alle Kanäle irgendwie klar gemacht. Also muss doch bald passieren. Und dann habe ich nochmal Rücksprache erhalten mit Menschen, die tatsächlich blind sind. Und die haben gesagt, Sie machen das in der ZLB, also in der Amerika-Gedenkbibliothek. Haben Sie mal Hallisches Tor als U-Bahn angeschaut? Also das wäre der letzte Ort, wo ich als blinder Mensch irgendwo durchlaufen möchte, irgendwie so. Und übrigens gibt es für diese U-Bahn-Station überhaupt keine Wegbeschreibung für blinde Menschen. Und haben wir gedacht, okay, Mensch, dann müssen wir raus und dann müssen wir zusammen mit blinden Menschen als Bibliothek jetzt Wegbeschreibung für Hallisches Tor. So. Und dann gab es natürlich auch Leute im, sage ich mal, im Organigramm, die dann ein bisschen gedacht haben, sorry, wir sind Bibliotheksmitarbeiterin, warum rennen wir jetzt beim Hallisches Tor? Das muss doch BVG machen oder sowas, ne, irgendwie. Aber warum auch nicht? So. Und das war halt eine schöne Erfahrung, ne? Dann haben wir halt Wegbeschreibung für eine U-Bahn-Station gemacht und dann die auch rausgeschickt. Und wir sind alle rausgekommen, wir haben alle Verantwortung für unsere Stadt übernommen, so. Wir haben die eigene Institution verlassen. Und ich glaube, das sind so kleine prägende Erfahrungen, die dann auch langfristig auch den Service mitprägen. Und diese ganze, sag ich mal, es sind dann ein paar Menschen mit Sehbehinderungen bekommen, aber im Endeffekt auch nicht viele, so. Aber diese Wertschätzung von auch von Nebeneffekten, auch bei der Gestaltung, die einfach normalerweise komplett ausgeblendet werden, gerade was zum Beispiel die Kultur prägen kann, das ist sehr entscheidend auch für einen Wandel, den wir, glaube ich, überall brauchen.
So, jetzt haben Sie diese Erfahrung gemacht, Sie in Ihrem Team. Wie und an wen können Sie das denn jetzt weitergeben, dass das eventuell eine breitere Masse erreicht?
Also wir haben quasi, also das ging ja auch ein bisschen darum, dass wir in die Stadt hinausgehen. Wir haben quasi kein Schulungskonzept von 3 Modulen und dann ist man Digitallotse oder Lotsin, sondern wir haben relativ, sag ich mal, agil alle Lotsinnen, die sich für bestimmte Fortbildungen interessiert haben, besondere Schulungsformate, die haben die anfragen können. Und die Lotsinnen, die am längsten dabei sind, die haben vielleicht 80, 90 Schulungen besucht. Also wie gesagt, von der Berliner Polizei, von der Kassenärztlichen Vereinigung, von der Verbraucherzentrale, von allen möglichen Akteuren, die irgendwie auch ein Interesse daran haben, uns als Multiplikatorinnen zu schulen, damit sie auch entlastet werden. Und das kann man in jeder Stadt eigentlich auch so kopieren. Jetzt gerade letzte Woche war ich im Gespräch mit Düsseldorf, die jetzt sozusagen als nächste Stadt vielleicht gerne Digital-Zebra adaptieren will. Es kann durchaus übernommen werden und kopiert werden, aber es muss halt auch ein bisschen für diese Stadt dann nochmal, sag ich mal, ein eigener Prozess sein. So. Und die Frage ist natürlich auch mit den Berliner Bibliotheken. Es könnte dazu führen, dass die Bibliotheken in Zukunft, das wäre ja schön, irgendwann gibt es keinen Zebra mehr und alle Menschen in Berlin denken, ich habe ein digitales Problem, also gehe ich einfach in die Bibliothek. So. Es könnte natürlich auch dazu führen, dass alle Bibliotheksmitarbeiterinnen sagen, ach, jetzt muss ich mich gar nicht mehr mit Digitalisierung beschäftigen, weil jetzt gibt es ja die Zebras, also ich schicke das einfach weiter. Sondern das sind immer die strategischen Herausforderungen, die man dann hat so, und was man auch eng begleiten muss.
Also eigentlich sprechen wir ja über Übergänge, bei denen Menschen mitgenommen werden sollen, wollen. Also ne, das ist das gemeinschaftliche Ziel, dass niemand abgehängt wird. Sie haben jetzt viel über Unterstützung gesprochen und auch viel über Zeit gesprochen. Kann man vielleicht sagen, dass das ganze Projekt der Digitalisierung einfach auch einen gewissen Zeitrahmen braucht? Frau Hensel.
Zeit ist natürlich immer ein Thema, aber ich finde, es kann nicht immer nur auf die lange Bank geschoben werden, weil, wie wir schon darüber gesprochen haben, es gibt Menschen, die tagtäglich von einer digitalen Daseinsvorsorge abgeschnitten sind. Und wenn ich mir keinen Arzttermin machen kann, weil ich den Zugang zu Dr. Lipp nicht habe, dann ist das ein echtes Problem. Und ich glaube, so sehr ich auch Fan von den digitalen Zebras bin, letztendlich muss man natürlich auch aufpassen, dass öffentliche Institutionen nicht alle zu euch rüberschicken, weil man sagt, ja, ja, die werden dir das schon erklären, sondern eigentlich stopft ihr eine Lücke. Eine traurige Lücke des Systems. Und naja, das bedeutet schon auch, dass in dem Moment, wo wir viel von analog auf digital umstellen, braucht es für mich die Verpflichtung, dass Institutionen sich auch darum kümmern, wie kriege ich denn diesen Weg hin von analog zu komplett digital. Und das darf eben nicht nur auch keine 0 und 1 Entscheidung sein, sondern das muss ein Übergang sein, der gestaltet werden muss. Da müssen sich Institutionen, große Institutionen, wie ein öffentlicher Nahverkehr, der eben auch Teil der Daseinsvorsorge ist, sich überlegen, was machen wir denn mit den Leuten, wenn die keine Bahncard mehr physisch haben? Müssen die das Problem selbst lösen oder übernehmen wir Verantwortung dafür? Und das fände ich ehrlich gesagt schon wichtig, das zu tun.
Jetzt haben Sie schon gesagt, also im Endeffekt die Angebote, die jetzt zum Beispiel Herr Swaening mit den Digital-Zebra anbietet, darf eigentlich nur eine begrenzt daseinsberechtigte Brücke sein in eine Zukunft? Oder haben wir diese Hilfe einfach, ist die einfach immer da? Sie haben ja auch vorhin gesagt, Herr Swaening, dass die Menschen immer jünger werden und dass halt die Ansprüche ja immer höher werden teilweise, so dass man vielleicht in einem Moment dabei war und digital bewandert, sage ich mal, und dann auf einmal hat man es verloren, weil einfach man nicht mehr mitgekommen ist.
Also wenn jetzt die Jobcenter oder Agentur für Arbeit jetzt mit Hochdruck digitalisieren und dann jetzt angefangen haben, wenn man jetzt sich arbeitslos meldet nach der Infoveranstaltung, dann standardmäßig zu sagen, für alle digitale Probleme, die Sie vielleicht mit der Agentur für Arbeit oder Jobcenter haben, gehen Sie rüber zu Digitalzebra. So. Das ist natürlich ein Zeichen dafür, dass bestimmte Herausforderungen im eigenen Haus auch gibt und dass man vielleicht da auch langfristig sich andere Gedanken machen muss. Und ich glaube, wir fangen das jetzt sozusagen wirklich auch als eine Übergangslösung auf. Und es kommt natürlich von ganz, ganz vielen Häusern das Angebot, wir wollen euch auch zu diesem Thema schulen und diesem Thema schulen und diesem Thema, damit sie uns da auch in dem Punkt entlasten können. Und manchmal sage ich dann halt auch, können wir euch nicht umgekehrt schulen? Also, dass zum Beispiel, was weiß ich, 25% von den Menschen, die vom Jobcenter kommen, kommen einfach, weil sie in bestimmten Browsern die App nicht runterladen können. Und jetzt sind sie extra dann in die Bibliothek gekommen, die sitzen da, die führen ein langes Gespräch und so weiter. Also wenn sie nur das wüssten, sozusagen, dann würden 25% einfach einen Weg weniger haben. So. Das sind so Sachen, das kann man sicher nachschärfen und verbessern. Ich glaube aber auch, dass die digitale Welt ist so groß und vielfältig, bis hin zu auch zum Beispiel beim Theater. Man sitzt dann in der letzten Reihe wortwörtlich, wenn es keine analoge Vorkasse, sondern nur eine digitale Vorkasse gibt. Dann kann man nur die Sitze hinten kaufen und so weiter. Es ist so vielfältig, das Problem. Ich glaube, es wird uns in irgendeiner Form sehr, sehr lange Zeit brauchen. Aber gerade die ganz großen Player, da finde ich auch, die haben auch eine Verantwortung, da sich nochmal Gedanken zu machen und uns nicht sozusagen als die Digital-Support für alles zu sehen.
Frau Deuter?
Genau, und was ja auch eine Chance sein kann, genau an solchen Angeboten wie Digitalzebras oder auch unserem Angebot mit dem digitalen Willkommenszentrum, ist, dass man die Erkenntnisse, die man aus der einzelnen Fallarbeit sammelt, dass man die eben auch weitergibt. Weil wenn man zum Beispiel 30 Mal im Monat mitbekommt, dass genau dieser Browser nicht funktioniert, dann ist natürlich ein nächster Schritt, diese Erkenntnis auch an die Jobcenter weiterzugeben. Und bei uns ist vielleicht unsere Rolle als Teil der Verwaltung, gibt uns da vielleicht auch noch mal ein bisschen eine dankbarere Startbedingungen. Aber natürlich wollen wir nicht nur auf der Fallebene Workarounds irgendwie anbieten, um Anträge doch nochmal anders und einfacher zu erklären, sondern wenn wir merken, es gibt irgendwo wirklich wiederkehrende Knackpunkte, dann sprechen wir auch mit den zuständigen Behörden und versuchen diese Erkenntnisse nicht nur für den Einzelfall zu beheben, sondern eben auch in die Struktur zu bringen und auch strukturell da an den Angeboten zu arbeiten. Ich glaube trotzdem nicht, dass Angebote wie euers oder unseres dann sozusagen sich irgendwann hinfällig werden, weil es wird immer neue Probleme auftauchen. Ich glaube aber, dass man mit diesen Erkenntnissen, das ist ja quasi ganz Gold wert, dieses Nutzerfeedback, was wir sozusagen alltäglich sammeln, dass man damit ruhig auch arbeiten soll und das auch den Leuten zur Verfügung stellen soll oder auch ein bisschen ruhig da sozusagen nachbohren muss, dass sich da auch was verändert.
Und wer muss da in die Verantwortung treten? Wer muss das auf den Weg bringen?
Also ich kann jetzt nur für meinen Anwendungsfall, wenn wir zum Beispiel merken, dass bestimmte Prozesse in bestimmten Behörden für zugewanderte Menschen nicht gut funktionieren, dann ist sozusagen unsere Aufgabe auch qua Rolle als Teil der Berliner Integrationsbeauftragten, dass wir mit diesen zuständigen Behörden dann sprechen und sie dafür sensibilisieren, dass die Prozesse nicht gut funktionieren und dass Menschen nicht ihren Zugang zu ihren Rechten vollumfänglich erhalten. Und das haben wir schon immer gemacht, das ist jetzt nichts Neues seit dem digitalen Willkommenszentrum, aber was wir sozusagen jetzt durch die nochmal ganz enge Zusammenarbeit mit der Fokusgruppe unterfüttern können, ist, dass wir ganz konkrete Lösungsmöglichkeiten noch mitgeben können und sagen, wenn man an der Stelle etwas ein bisschen umschreibt oder an der Stelle doch nochmal irgendwie eine Hintergrundinformation gibt, dann wäre den Menschen schon geholfen.
Vielleicht die Abschlussfrage an Sie drei, wenn wir auf Berlin in 5 Jahren, vielleicht machen wir lieber 10 draus, schauen, was müsste denn anders sein, damit wir sagen können, digitale Teilhabe funktioniert besser als heute. Wer wagt es? Frau Deuter,
ja, bitte. Ja, ich bin noch gerade im Redemodus. Ich würde mir wünschen, dass in jeder Verwaltungseinheit der Zugang besteht zu Testpersonen und das völlig selbstverständlich ist in 10 Jahren, dass wenn ich ein neues Angebot veröffentliche, dass ich das mindestens 3-mal durchtesten lasse von verschiedenen Leuten und gleichzeitig perspektivisch auch offen bleibe für Feedback. Also vielleicht haben die 3 Leute, wir haben eingangs gesagt, wie viele Menschen müssen testen, vielleicht gibt es später doch nochmal neue Probleme, die auftauchen. Aber dass mindestens 3 Leute erstmal hinzugezogen werden und gefragt werden, probiert mal diesen Antrag auszufüllen. Wie ist das für euch? Und der 2. Wunsch, wenn ich noch einen äußern darf, ist, dass alle Angebote konsequent mehrsprachig angeboten werden.
Hat denn da jemand überhaupt noch was hinzuzufügen? Frau Hensel, gerne.
Ja, wir haben ja extra für diese Art von Belange auch einen Studiengang gegründet, Public Design. Und demnächst werden diese Menschen auf dem Arbeitsmarkt sein, beziehungsweise sind viele schon in guten Jobs in den Bereichen. Ich würde mir wünschen, dass die Menschen, die im Public Design und diesen Methoden und Tools geschult sind, wie man Fokusgruppen zusammenstellt, wie man moderiert, wie man Muster entdeckt von Hürden, dass es diese Expertise in Zukunft in allen Behörden Berlins dann geben wird.
Ja, also ich kann natürlich nur sozusagen aus Sicht von meinem Projekt betonen, dass ich komme aus Dänemark ursprünglich und da hat man schon vor 15 Jahren oder sowas Digital Only durchgeführt und die Dänen sind halt sehr gut darin, sich als weltbesten Digitalisierer zu verkaufen. Aber manchmal laufen halt Sachen auch nicht so gut. Und eine Sache war halt, dass es auch Umfragen in den letzten Jahren gemacht wurden, dass ein Teil der Bevölkerung total unzufrieden sind und sich total abgehängt fühlt, auch wenn sie diese tolle Digitalisierung gemacht haben, weil es einfach immer Menschen bleiben wird, die menschliche Ansprechpersonen brauchen. Egal wie toll man Webseiten designt oder gestaltet, egal wie gut die Kommunikation ist. Und da kann ich nur dafür plädieren. Wir haben 82 Bibliotheken in Berlin. Wir haben in ganz Deutschland schon eine Infrastruktur eigentlich dafür. Die Bibliotheken sind die Orte, die sozusagen als Institutionen oder als Behörden das höchste Vertrauen in der Bevölkerung genießen. Also aus meiner Sicht sind sie gerade dazu prädestiniert, auch Orte für digitale Teilhabe zu sein. Und das sozusagen alles zusammenzudenken, ich glaube, das wäre ein großer Wunsch.
Dann sage ich herzlichen Dank an das Podium. Frau Professorin Daniela Hensel von der HTW Berlin, Frau Marie-Sophie Deuter, Leiterin des Berliner Willkommenszentrums und Herr Jakob Sweining, Projektleiter von Digital Zebra. Das war das Forum Update Wissenschaft, eine Kooperation von RBB24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Thema digitale Teilhabe in der Stadt zwischen Anspruch, Praxis und Wirkung. Unsere Diskussion können Sie in der ARD Sounds App nachhören. Ich bin Jessica Wiener. Danke fürs Zuhören.
RBB24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.